NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. März 1941. In den Niederlanden beginnt die Judenrettungsaktion des Rechtsanwalts Hans Kallmayr.
Am Anfang waren sie noch zurückhaltend, die deutschen Besatzer. Doch als sie alle Juden in den Niederlanden registriert hatten, begann die systematische Entrechtung. Zuerst durften Juden nicht mehr ins Kino gehen, dann nicht mehr ins Schwimmbad. Sie verloren ihr Hab und Gut. Jüdische Kinder wurden von den Schulen verbannt, dann kam der gelbe Stern. Und bald rollten die ersten Züge vom Sammellager Westerbork nach Auschwitz. Wer hören konnte, der wusste, was sie erwartete.
Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren.
Robert Ley, Reichsleiter der NSDAP, Amsterdam 1942.
Es genügt nicht, ihn irgendwo hinzubringen. Es ist genauso, als wenn man die Läuse irgendwo in einen Käfig hineinsperren wollte. Sie finden auch einen Ausweg und kommen wieder unten hervor und auf einmal da ducken sie einen wieder und sind wieder da. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten.
75% der niederländischen Juden wurden tatsächlich ausgerottet. Der höchste Prozentsatz ermordeter Juden in allen besetzten Ländern Westeuropas. Doch es gab auch einige wenige Deutsche in Holland, die nicht vergaßen, dass ein Mord bleibt. Unter den holländischen Juden kursierte vor allem ein Name, Kallmayr.
Meine Mutter hat es gesagt, von Kallmayr hat sie geredet und ich habe immer einen Eindruck gehabt, dass sie ihn sehr geschätzt hat. Ja.
Ruth van Galen war 14, als Hans Kallmayr seinen Verwaltungsposten in Den Haag antrat. Ohne ihn hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt, denn er bestätigte ihrer Großmutter amtlich, dass sie schwanger geworden sei durch einen Seitensprung mit einem Arier.
Er hat dann unterschrieben, kam mir ganz glaubwürdig vor. Und damit hatten wir zwei nichtjüdische Großeltern und damit waren wir eigentlich gerettet.
Hans Kallmayr, Rechtsanwalt aus Osnabrück, rettete tausende niederländische Juden vor Auschwitz. Viel mehr als Oskar Schindler in Polen. Und mit ganz anderen Methoden. Schindler war ein Zocker, der das Risiko liebte, der Täter bestach und erpresste. Kallmayr schlug die Nazi-Bürokratie ganz trocken und berechnend mit ihren eigenen Mitteln, auf dem Amtsweg. Er sah von Anfang an, was auf die jüdischen Mitbürger zukam.
Ablesen konnte es jeder, der nicht die Augen zudrückte,
sagte Kallmayr lange nach dem Krieg.
Dass sämtliche Verordnungen auf die Vernichtung der Juden abzielen müssten, dass es sich um eine Schraube handelte, die sich immer tiefer einfressen müsste und dass es in der Logik des nationalsozialistischen Prinzips lag.
Dieser Hans Kallmayr stammte aus Osnabrück, geboren 1903, jüngster Sohn gut betuchter Eltern. Der Vater Richter, die Mutter aus altem Kaufmannsgeschlecht. Seine älteren Brüder fielen im Ersten Weltkrieg. Student Hans, ein Idealist, schwärmte für links, kurz auch für rechts. 1923 marschierte der Münchner Student beim Hitler-Ludendorff-Putsch mit. Ein kurzes Intermezzo, dann wandte er sich von allem Nationalistischen ab. Mutters Hansemann mauserte sich zu einem flotten Hans, schlank und mit modisch zurückgekämmtem roten Haar. Er rauchte die Zigarettenmarke North State und trug als besonderes Merkmal Fliege, gerne eine mit Punkten. Kallmayr liebte sein neues Opel Cabrio mit den roten Sitzen und er liebte die Frauen, nicht nur seine Frau Ruth.
Deutschland!
Angst kannte er nicht, auch nicht vor den Nationalsozialisten. Er verteidigte Osnabrücker Kommunisten noch vor Gericht, als Hitlers Griff nach der Macht bereits offensichtlich war. Das brachte dem 30-jährigen Berufsverbot ein. Doch ein Jahr nach Hitlers Machtübernahme bekam er seine Zulassung zurück. 1940 musste er mit in den Krieg, widerwillig. Als diese Reportage im Radio zu hören war, marschierte auch Karl Mayer gerade in Holland ein.
5.35 Uhr am 10. Mai 1940 morgens öffnen sich die Schlagbäume und die deutsche Wehrmacht braut in die Niederlande hinein.
Obergefreiter Karl Mayer langweilte sich nach dem Blitzkrieg in Holland. Da traf er zufällig einen alten Bekannten aus Osnabrück, Dr. Karl Stühler. Der war inzwischen ein hohes Tier der deutschen Verwaltung in Den Haag.
Den hat er im Winter 40 auf 41 aufgesucht und hat ganz offensichtlich den gebeten, er möge doch versuchen, ihm da eine Stelle irgendwo zu besorgen. Welche das werden würde, hat er zu dem Zeitpunkt ganz bestimmt nicht gewusst.
Betont Karl Mayers Biograf Peter Niebaum aus Osnabrück. Heute vor 70 Jahren bezieht Karl Mayer sein Büro in Den Haag, Hauptabteilung Inneres. Schnell erkennt er, dass auch die Erfassung der niederländischen Juden zu seinen Aufgaben gehört. Er ist entschlossen, die Judenverfolgung zu sabotieren. Karl Mayers oberster Chef ist der Reichskommissar Arthur Seyß-Inquart, ein Österreicher. Hitler hat sich für eine zivile Besatzungsverwaltung in den Niederlanden entschieden. Der Jurist Seyß-Inquart soll aus den angeblich blutsverwandten Niederländern überzeugte Nazis machen. Doch diese vermeintlich weiche Linie gilt nicht für Juden, betont auch der Reichskommissar.
Und die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes angesehen. Wir werden die Juden schlagen, wo wir sie treffen. Und wer mit ihnen geht, der wird eben dann nicht getroffen.
Seyß-Inquart war offiziell der Stellvertreter des Führers in den Niederlanden. Doch wie überall im Nazireich gab es ein Kompetenzwirrwarr. In den Niederlanden wollte vor allem die SS ihre Macht ausdehnen. Diese Rivalität nutzte Karl Mayer für seine Zwecke, sagt Mordechai Paliel, ehemals Abteilungsleiter an der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
Die SS wollte mehr Kontrolle über die Niederlande. Deshalb hat Seyß-Inquart Karl Mayer vor der SS beschützt, nicht ohne sich abzusichern. Seyß-Inquart fragte Karl Mayer:
Are you sure that those people on your list are really Mischlinge?
Und Karl Mayer sagte: Ja, ich bin sicher, sie sind Zweifelsfälle, wir sollten warten. Und Seyß-Inquart sagte: Okay, ich gebe Ihnen meine Unterstützung, aber seien Sie vorsichtig, dass nicht zu viele auf Ihren Listen stehen.
Karl Mayers Listen, das waren Juden, die vorläufig von der Deportation ausgenommen waren, weil bei ihnen noch geprüft wurde, ob sie, wie man damals sagte, Volljuden, Halbjuden oder Vierteljuden waren. Hans Karl Mayer schlug die Nazis mit ihren eigenen Waffen. Denn, so argumentierte er, wenn man Juden eindeutig klassifizieren will, dann muss man das auch mit deutscher Gründlichkeit tun. Deshalb schuf Karl Mayer eine Entscheidungsstelle in Zweifelsfällen der Abstammung. Im Deutschen Reich gab es so etwas nicht. Dort konnte man rechtlich gegen seine Eingruppierung nichts machen. In Holland schon. Und der faktische Richter hieß Hans Karl Mayer.
Es war nur die Narrenfreiheit, die mir erlaubte, das Rettungsboot, das ich gefunden hatte und zu dem ich weitere Stämme heranzog, dass dieses Boot nicht von dritter Hand, also von der SS, zum Sinken gebracht wurde.
Karl Mayer brauchte für seine Dienststelle gleichgesinnte, unbestechliche Mitarbeiter, Deutsche und Niederländer. Die konnte er sich allerdings nur bedingt aussuchen.
Er hat ein unglaubliches Glück gehabt. Einfach damit, dass er dort Menschen vorfand, die vertrauenswürdig waren.
Karl Mayers Team entwickelte eine kreative Fälschungsbürokratie. Der wichtigste Trick zur Judenrettung war die sogenannte Seitensprung-Arisierung.
Meine Großmutter und ihre Schwester haben dann geschworen, dass der Herr Blumenthal nicht mein Großvater sei, sondern ein anderer Herr. Als der Stempel dann kam, habe ich natürlich gefeiert.
Sagt Loween Nussbaum, die nach dem Krieg Literaturprofessorin in den USA wurde. Durch den erfundenen arischen Seitensprung ihrer Oma wurde auch ihre Mutter eine Arierin.
Meine Mutter war plötzlich rein arisch, schreckliches Wort, aber so hieß das damals. Dadurch wurden meine Schwestern und ich Halbjuden und dadurch war mein Vater auch gedeckt als Vater einer Familie mit minderjährigen Kindern.
Karl Mayer konnte nicht alle Anträge positiv entscheiden, denn dann wäre er aufgeflogen. Aber zwei Drittel der Antragsteller kamen durch. mit massenweise gefälschten Abstammungsnachweisen. In besonders heiklen Fällen zog Kallmeyer den Kieler Anthropologen Professor Hans Weinert hinzu. Kallmeyer wusste, dass der morphiumabhängig war und ständig viel Geld brauchte. Gegen immense Honorare bescheinigte Weinert fast immer Merkmale, die gegen eine jüdische Abstammung sprechen sollten. Bei einer jüdischen Schriftstellerin fand er zwar die Nase auffallend jüdisch groß, aber weil sie keine angeblich typischen jüdischen Plattfüße hatte, befand er auf Mischling. Indianisches Erbgut jubelte er ihr auch noch unter. Makabere Spielchen eines Drogenabhängigen, in denen es immer um Menschenleben ging. Nach dem Krieg behielt Weinert übrigens seinen Lehrstuhl in Kiel. Selbst wenn Kallmeyer nicht auf Mischling entscheiden konnte, hatten die bewusst langen Verfahren doch einen Vorteil.
To play for time, to stretch the time.
Zeit zu gewinnen, möglichst viel Zeit zu gewinnen, hoffend, dass irgendetwas passierte, dass der Krieg zu Ende ging oder etwas anderes geschah. Das Ganze beruhte darauf, Zeit zu gewinnen.
Ungefähr 6 Monate hat es gedauert,
erinnert sich Ruth van Galen.
6 bis 9 Monate in der Zeit konnten sie probieren, unterzutauchen, aber untertauchen war nicht so leicht. Wenn die kein Geld hatten, konnten meistens nicht untertauchen.
Sich verstecken, so wie die Familie von Anne Frank, das war der letzte Ausweg. Wie viele so überlebten, man weiß es nicht genau. Von Kallmeyer und seinen Mitarbeitern wurden insgesamt zwischen 3.000 und 7.000 Menschen gerettet, sagt sein Biograf Peter Niebaum.
Es handelt sich also bei dieser Zahl von etwa 3.000 um diejenigen Fälle, in denen individuell einzelnen Menschen geholfen wurde, dadurch, dass ihre Abstammung korrigiert wurde. Muss man aber einfach berücksichtigen, dass in diesen individuellen Fällen in aller Regel nicht nur Einzelpersonen betroffen waren, sondern mit betroffen waren Familien.
Hans Kallmeyer ging ein hohes Risiko ein. Aus dem schneidigen, humorvollen Lebemann der Vorkriegszeit wurde ein Bürokrat der Menschenrettung, der sich ständig verstellte, sich verbal als Hitlertreuer, aber korrekter deutscher Staatsdiener gab, um seine Ziele zu erreichen. Dennoch holte die SS 1944 zum Gegenschlag aus. Die Rede war von einem gigantischen Abstammungsschwindel. Nur die herannahende Front verhinderte, dass Kallmeyers Rettungsbürokratie aufflog. Ein hoher deutscher Besatzungsfunktionär als Judenretter, das wollte bei Kriegsende niemand in Holland glauben. Kallmeyer kam in ein Internierungslager, 17 Monate in Scheveningen, zusammen mit wirklichen Kriegsverbrechern, unter erbärmlichen Umständen.
Er ist nämlich angeklagt nach dem Krieg als Kriegsverbrecher und ist verhört und man hat geurteilt, dass es nicht wahr ist.
Nach dem Freispruch ging Kallmeyer zurück nach Osnabrück. Er arbeitete wieder als Anwalt, aber er war verschlossener, ernster geworden. Mit seiner Frau Ruth hatte er vor der Nazizeit einen Sohn bekommen. 1953 folgte noch ein unehelicher Sohn mit seiner großen Liebe. Trotzdem blieben Kallmeyer und seine Frau zusammen. Hans Kallmeyer wurde im Grunde mit seiner Schuld aus der NS-Zeit nicht fertig, sagt sein Biograf Peter Niebaum.
Weil er bei ihm ganz tief saß, das Gefühl, ich hätte gerne mehr getan, ich konnte nicht mehr tun, man hätte noch mehr tun müssen.
Hans Kallmeyer starb 1972 an Herzversagen. Er wurde 69 Jahre alt. Der erfolgreichste deutsche Judenretter erlebte nicht mehr, dass er später als ein Gerechter unter den Völkern in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem aufgenommen wurde. Kallmeyer starb vielmehr mit dem Gefühl, dass in der Bundesrepublik Antinazis nicht viel galten. Einige Jahre vor seinem Tod formulierte er das so.
Man war sehr allein. Man vertraute sich rückhaltslos anderen Landsleuten an und fand keinerlei Verständnis dafür.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Hans Kallmeyer, dessen Aktion zur Rettung von Juden heute vor 70 Jahren begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.